Fill in. Dein Schlagzeug-Podcast. Rund um Instrumente, Technik und Rhythmen. Von Band bis Philharmonie. Mit Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Podcast und freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Die Zeit schreitet voran. Erst gestern habe ich gesehen, dass wieder die Weihnachtsbeleuchtung strahlt und die Nacht ja mit einem schönen Glanz versieht. Und ja, auch heute ist ein Grund zum Feiern, denn es hat geklappt nach langer Planung. Und ja, ich habe schon einige Zeit darüber nachgedacht, dass wir das Ganze mal machen sollten. Hat es geklappt und ich darf heute Anna Dietz bei mir begrüßen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Anna, du bist ja Klarinettistin bei den Hofer Symphonikern, bist da als zweite Klarinettistin, Orchestermusikerin mit Verpflichtung zur Bassklarinette. Und die Bassklarinette soll auch heute ein Stück weit ja Kern unseres Gesprächs sein. Denn ich habe mir die Frage gestellt, wo entsteht eigentlich der Groove in so einem großen Sinfonieorchester? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Register, von den Streichern über die Bläser bis hin zum Schlagwerk. Und möchte da einfach mit dir über deine Erfahrungen sprechen im Orchester, in einer Musical-Produktion oder auch auf der Bühne im Theater. Und wir möchten auch über das Thema Üben und Musikstudium sprechen. Und ja, wir starten einfach mal. Du bist ja heute hier, weil der Musikverein Endersbach sein Jahreskonzert spielt und dort fing ja auch deine Reise an. Welche Erinnerungen hast du an deine Anfänge an der Klarinette, vielleicht auch an der Blockflöte? Ich weiß nicht, wie ging es bei dir damals los?
Ich habe damals ganz normal mit 2 Jahren Blockflöte angefangen. Das war so das Typische, wie es im Musikverein losging. Und nach den 2 Jahren konnte man sich dann überlegen, welches Instrument man gerne spielen möchte. Und ich war wie so die meisten Mädchen damals, dachte ich, ja, Querflöte auf jeden Fall. Und dann hatte zu der Zeit meine Cousine mit der Klarinette angefangen und ich kannte das Instrument überhaupt nicht und dachte, das wäre was total Exotisches und fand das cool. Und dann habe ich mit Klarinette angefangen und dann ein bisschen später gemerkt, dass es nicht so exotisch ist, aber genau.
Da muss ich jetzt kurz nachhaken, im Sinne von exotisch, dass es wenig gespielt wird oder einfach von der Klangfarbe her? Oder wie kamst du denn zu dem Entschluss?
Ja, beides. Ich kannte es einfach nicht. Ich kannte Trompete, Schlagzeug, Flöte.
Ja. Ja, und gerade in der Blasmusik, ja, die Klarinette ist ja bekannt eigentlich in der Polka, da gibt es Solopassagen für Holzregister. Jetzt bei Konzertantenwerken, ja, wird sie sehr virtuos in Szene gesetzt, fast schon wie die Streicher in so einem Orchester. Wo kam dann für dich der erste Berührungspunkt mit dem Thema, ja, klassisches Sinfonieorchester? War dir bei einem Konzert oder gab es eine CD bei euch daheim? Früher hat man ja noch CDs gehört.
Ja, genau. Also die extremsten Erinnerungen von früher waren, also ich bin überhaupt nicht mit klassischer Musik aufgewachsen. Mein Vater hatte, glaube ich, 2 CDs, wenn ich mich richtig erinnere, oder 3 waren es, die er so 3-4 Mal im Jahr hat laufen lassen. Das war einmal Bach, Brandenburgische Konzerte, Mozart Klavierkonzert und Tschaikowski Klavierkonzert. Das war so das Erste. Und dann, als ich dann aufs Gymnasium kam, konnte man wählen zwischen sprachlichen Profil und Musikprofil. Und irgendwie hieß es, Klarinette und Blockflöte können einigermaßen, sei genug für Musik. Und dann habe ich das gewählt und hatte dann Musik als Hauptfach und hatte sehr, sehr gute Lehrer, muss ich im Nachhinein sagen. Ja, und wir haben dann ganz viele Opern, ganz viele Werke behandelt, sind auch immer einmal im Halbjahr ins Konzert gegangen oder in die Oper. Und da ging es dann langsam los und ich fand es immer faszinierend. Wir haben auch viel gesungen, viele Arien, die Zauberflöte haben wir wahrscheinlich die Hälfte auch im Unterricht gesungen sogar.
Aber nicht bis zum F3 hoch, oder?
Nein, wir haben es versucht, aber ja.
Okay, und als du dann bei diesen Theaterbesuchen, Opernbesuchen quasi die Musikerinnen und Musiker sehen durftest, da wurde der Wunsch geweckt, selber da mal Platz zu nehmen und Teil des Ganzen zu sein?
Nicht unbedingt eigentlich. Ich wusste nach wie vor, war mir das nicht so ganz klar, dass man das auch studieren kann und dass das so ein richtiger Beruf sein kann. Und eine Klassenkameradin kam dann mal zu mir und meinte, es wäre Studieninformationstag an der Musikhochschule Stuttgart und hat gefragt, ob ich da mit möchte. Und ich dachte, ach ja, klingt interessant, warum eigentlich nicht? Und dann gab es so eine kurze Begrüßung und da wurde dann gesagt, ja, das ist schon relativ wenige dann am Ende schaffen ins Orchester und dass es relativ schwer ist, da einen Platz zu bekommen. Und dann wurde irgendwie meine Neugier geweckt und dann saß ich eigentlich am Ende des Tages einfach nur 6,5 Stunden im Klarinettenunterricht und war einfach total fasziniert, wie man spielen kann und was man alles können kann. Und ja, da kam das eigentlich von einem Tag auf den anderen.
Ah, ihr durftet da quasi am Tag der offenen Tür hospitieren beim Unterricht der Studierenden.
Genau, ja.
Sehr gut. Ja, ich muss sagen, die Freude am Klang des Instruments selber kann ein unglaublich großer Motivator sein, weil man muss ja am Ende dann auch, oder man darf besser gesagt, viel Zeit im Instrument verbringen, aber auch zu wissen, was auf dem Instrument möglich ist, kann einen unglaublich anspornen und antreiben. Und ja, man lernt ja nie aus auf der Klarinette. Wahrscheinlich auch nicht.
Nee, auf keinen Fall. Es wird immer schlimmer eigentlich.
Ja, und dann hast du dich quasi auf die Hochschulaufnahmeprüfung vorbereitet. Welche Stücke hast du denn damals gespielt? Weißt du das noch? Und waren das Wohlfühlstücke oder war das auch teilweise eine Herausforderung, das dann vortragsreif hinzubekommen?
Es war damals die Sonate von Francis Poulenc. Das hatte ich, also ich habe dann, es gibt diesen Wettbewerb für Jugendliche, Jugendmusiziert. Viele machen das schon ab dem Kindesalter an jedes Jahr. Weil ich so spät auf die Schiene erst kam, hatte ich nur 2 gemacht vorm Studium. Und genau, da habe ich die Sonate von Poulenc gespielt. Die habe ich dann auch in der Aufnahmeprüfung gemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es dann noch von Robert Schumann. Es gibt so Fantasiestücke für Klarinette, Klavier. Genau, weil man, es gibt ja A- und B-Klarinette und der Professor, bei dem ich damals vorgespielt hatte, meinte, es wäre schon gut, wenn man auf beiden Klarinetten auch spielt. Deswegen, ja, das ist das, woran ich mich erinnere.
Ah, du hast quasi dann auf 2 verschiedenen Klarinetten vorgespielt.
Genau, ja.
Hatten die dann jetzt einfach mal für die Klarinettenfachkundigen, hatten die das gleiche System, also Böhm-System gibt's ja und das Deutsche, wenn ich es recht weiß.
Ja, genau. Nee, man spielt, wenn dann ein System. Es ist, der Unterschied ist eigentlich, dass der eine einfach nur ein bisschen länger ist und einen Halbton tiefer klingt.
Okay, ja. Genau. Braucht man keine Stimmgabel mehr in der Tasche, sondern kann einfach reinpusten.
Nein, nein.
Gut, und dann begann ja an der Folkwang-Universität in Essen deine Studienzeit. Da ist es ja so, man hat verschiedene Kurse, man hat Hauptfachunterricht, so 1-2 Stunden die Woche bei seinem Professor, Dozenten, Nebenfachunterricht und viele Kurse von der Musikgeschichte bis hin zur Harmonieanalyse. Wie hast du es denn damals geschafft, alles unter einen Hut zu bekommen? Und auch, klar, der Fokus liegt ja letzten Endes, gerade beim künstlerischen Studium auf dem Hauptfach, alles unter einen Hut zu bekommen.
Das Schwierigste für mich war tatsächlich am Anfang, dass ich gar nicht wusste, wie viel ich üben soll. Ich hatte meinen Professor dann mal gefragt und der hat so gesagt, ja, 4 bis 5 Stunden vielleicht. Und ich habe dann lieber 6 Stunden geübt, für alle Fälle, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe total viel aufzuholen, weil es ja auch sehr, sehr viele gibt, die aus Musikerfamilien kommen oder die einfach von Kindesbeinen an schon wussten, dass sie das machen wollen und einfach eine ganz andere Grundausbildung hatten in der Hinsicht. Und ich dachte, ich muss wahnsinnig viel aufholen. Deswegen war ich auch jeden Morgen um 7 in der Hochschule und habe angefangen zu üben. Und es war für mich tatsächlich, die Kurse und diese strukturierte Zeit war im Vergleich zu vorher sehr gering. Also ich hatte, glaube ich, insgesamt nur 10 Stunden, die von der Hochschule geplant waren pro Woche. Und ich fand es am Anfang fast schwer, die freie Zeit sinnvoll einzuteilen, weil ich das nicht gewöhnt war.
Mhm. Ja, wie hast du denn dann deine Übeeinheiten strukturiert? Rein vom Thema jetzt im Schlagwerk zum Beispiel kann man ja viel Technik machen, man kann an die Stücke arbeiten, Grundlagenarbeit machen mit Tonleitern, Arpeggien und so weiter. Wie war es bei dir damals?
Ich habe tatsächlich, glaube ich, morgens die ersten 2 Stunden mindestens immer Töne aushalten, genau. Töne ausgehalten, 3 Klänge, Tonleitern, Technik. Eigentlich nur das, weil ich ja diese Art von Üben früher nie gemacht habe. Also das früher hat man halt Stücke gemacht, damals im Musikverein und so. Genau, deswegen hatte ich das Gefühl, mir fehlt da noch sehr, sehr viel.
Mhm. Und wie hast du da für dich System reingebracht? Hast du einfach den Quintenzirkel durchexerziert oder hast du es spielerisch vielleicht gemacht? Man kann ja auch sagen, man zieht eine Karte und dann ist halt heute an dem Montagmorgen Cäs-Dur dran oder so.
Teilweise alles auf einmal. Mein Professor hat mir dann damals auch ein paar Übungen gegeben, die ich dann einfach jeden Morgen gemacht habe. Und es gibt auch so einen von Bermann, glaube ich, Hofmeister, ein 1 Zentimeter dickes Buch, wo quasi jede Tonart bis zum Ende behandelt wird in jeglichen Farben und Formen.
Ja, das erinnert mich jetzt an den Hanon, den es ja im Klavier gibt, auch mit lauter Übungen, einfach um sich auf der Tastatur zurechtzufinden. Ja, und meine Erfahrung ist tatsächlich auch, die Klangarbeit ist unglaublich wichtig, um zu wissen, wie klingt mein Instrument eigentlich und um einen Weg zu finden, dem Instrument den bestmöglichen Klang auch zu entlocken. Da hast du sicher auch rumexperimentiert, also für alle, die es nicht wissen, es gibt ja bei der Klarinette dieses Blatt, also kein Doppelrohrblatt wie bei der Oboe oder dem Fagott. Gibt es dafür eigentlich einen Fachbegriff?
Nee, Blatt.
Damit kann man ja viel machen. Dann gibt's ja, erzähl du einfach mal, was gibt's denn für Parameter an der Klarinette und was kann ich mit dem Ansatz machen? Denn die Mittellage ist ja berüchtigt dafür, dass sie ein bisschen dumpfer klingt und nicht so schön voll oder strahlend wie die hohen und die ganz tiefen Töne an der Klarinette. Was gibt's da für Wege und was hast du da für dich herausgefunden?
Also es ging schon mal damit los, dass man, klar, wenn man jetzt so mit 9 Jahren, damals war ich 9 Jahre alt, dass man, wenn man da anfängt, hat man jetzt natürlich gleich nicht gleich das Profi-Instrument, sondern halt, was es so auf dem Markt gibt. Genau, und das ist dann halt so eine massenproduzierte Klarinette. Nachdem dann klar war, dass ich Musik studieren möchte, habe ich natürlich auch ein anderes Instrument gebraucht. Also das ist schon mal ein Ding. Das ist dann handgefertigt mit jahrelang gelagertem Holz und genau, also was ganz Besonderes. Und dann kann man das Mundstück, da gibt's inzwischen jedes Jahr mehr und mehr verschiedene Hersteller und Bahnen, da wo das Blatt aufliegt, die verschiedensten Maße und innen die Bohrung, wie weit das ist oder wie eng. Genau, und dann gibt's eben das Blatt auch noch, das ist genau das Gleiche, sehr viele verschiedene Firmen, es ist auch nicht alles gleich. Oboen und Fagotte bauen die ja selber, bei uns sind die noch nicht so teuer, dass sich das lohnt finanziell, würde ich sagen, aber ja, man ist deswegen ein bisschen Sklave dieser ganzen Produktion und meistens hat man eine Schachtel von 10, von denen gehen vielleicht 1 oder 2. Genau, Blattschraube gibt's auch noch, womit das Blatt dann befestigt wird. Also es gibt, wenn man sich damit wirklich beschäftigen möchte, kann man, glaube ich, sehr viel Zeit und Geld investieren. Genau, und bei mir war es dann so, ich habe einfach, meine Professoren oder meine Lehrer haben irgendwas vorgeschlagen und das habe ich probiert, dann ging das und sonst habe ich mich nicht allzu viel drum gekümmert.
Ja, und jetzt speziell für die Klangarbeit, gerade in der, ja, eingestrichenen Oktave ist es ja auf der Klarinette, so meine Erfahrung, schwierig, da mit Volumen zu spielen. Was gibt's denn da für Kniffe?
Bei mir, was am meisten Unterschied gemacht hat, war tatsächlich einfach die Lippenmuskulatur oder der Ansatz, weil ich früher im Blasorchester wurde da, also man hat darüber eigentlich nie gesprochen, also zumindest bei mir im Unterricht, das war irgendwie so, ja, bisschen stiefmütterlich behandeltes Thema und Ich hab dann 2 Jahre vor dem Studium an die Musikschule gewechselt und da ging es dann los, dass ich überhaupt mit dieser Arbeit begonnen habe, eben die Lippenmuskulatur aufzubauen und so. Und das hat eigentlich am meisten geholfen.
Mhm.
Ja.
Ja, und das Lippenmuskulaturtraining ging ja im Studium dann weiter, tagtäglich. Und da gibt's ja immer so, ja, ich nenne es jetzt mal Teilziel, es gibt Klassenabende, es gibt Konzertveranstaltungen von der Hochschule oder auch in Kooperation mit Konzerthäusern in der Gegend. Wie sah denn da die Vorbereitung aus, vor allem aus mentaler Sicht? Es gibt ja immer mal Tage, wo man vielleicht einen Durchhänger hat. Was sind da deine Tipps, sich zu motivieren? Ich weiß, du machst auch viel Sport und Sport in meiner Erfahrung hilft, den Kopf frei zu bekommen und auch wieder Energie zu tanken. Das glauben viele nicht, weil beim Sport ist man ja fertig danach, aber witzigerweise bringt es einem ja Energie. Hast du damals auch schon viel Sport gemacht und wie hast du dich mental auf diese Konzerte vorbereitet?
Also als klar war, dass ich studieren möchte, habe ich tatsächlich erstmal alles aufgehört. Da habe ich eigentlich nur noch geübt, auch kaum noch Sport gemacht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da großartig was getan hätte. Und auch an der Hochschule dann, ich war eigentlich den ganzen Tag nur am Üben. Und ich wusste, also ich hatte dadurch, dass ich so spät an die Musikschule kam, hatte ich eigentlich auch kaum Vorspielerfahrung allein. Ich hatte halt die ganzen Auftritte mit dem Orchester, aber allein habe ich eigentlich kaum vorgespielt. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich muss das trainieren. Ich habe mich für jeden Vorspielabend, jedes Holzbläserkonzert, was es damals gab, habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ich muss unbedingt spielen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich sehr nervös war. Ich habe also mich mit dem Thema Lampenfieber damals, das ist jetzt auch schon eine Weile her, ich glaube, das kommt erst so nach und nach, dass man sich damit an Hochschulen wirklich auch extremer auseinandersetzt. Damals war das irgendwie noch nicht so viel besprochen.
Mhm. Ja, wie ging's dir dann damit auch körperlich während dem Studium? Weil meine Erfahrung ist, wenn man wirklich nur die Musik hat, ohne Ausgleich, auf Dauer, ich weiß nicht, also mir hat der Körper dann schon gesagt, komm, jetzt gehen wir wieder eine Runde ins Fitnessstudio oder aufs Laufband. Gib uns da mal Einblicke, was hast du damals gelernt für dich und deinen Körper und wie machst du es heute?
Ich hatte extreme Nackenprobleme tatsächlich, also extreme Verspannungen. Das ging dann irgendwie mit dem Studium los. Und wir hatten dann schon auch so Pflichtbereich, aus dem man Fächer belegen musste. Das war irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, irgendwas mit Körperbewusstsein oder so. Und ich habe dann ein bisschen Alexandertechnik gemacht und Yoga, aber auch eher, weil es halt auf dem Plan stand und weil man darin irgendwie Punkte sammeln musste. aber es war tatsächlich nicht besonders gut, dass ich hatte dann auch wieder Physiotherapie und Osteopathie. Genau, und jetzt heute merke ich, also ich kletter auch, also Bouldern klettern, und ich merke, wenn ich das in der richtigen, im richtigen Verhältnis mache, im Vergleich zum Üben, dass es mir schon hilft. Also einfach einen stärkeren Rücken zu haben, stärkere Schultern, dass man irgendwie von hinten mehr halten kann, weil bei der Klarinette geht sonst einfach alles auf die Finger als auf die Unterarme. Und und ich laufe sehr, sehr viel. Das hilft mir heute mental extrem.
Mhm. Ja, und dann ist Musik machen am Ende eben doch Sport. Klar, auch Konzentrationssport, aber ja, also ich merke es gerade aktuell an dem Poken auch, da sagt er auch, mein Dozent, Kraft aufbauen, Muskulaturtraining, und das geht in die ähnliche Richtung. Und an der Stelle würde ich das tatsächlich mal kurz zusammenfassen, also zum richtigen Üben, auf keinen Fall die Grundlagenarbeit vernachlässigen, Technik, in welchem Verhältnis würdest du sagen, so 10-20% Technik, Rest Stücke oder vielleicht sogar noch mehr Technik üben?
Ich glaube, es kommt drauf an, wo man sich befindet in seiner Laufbahn. Ich würde sagen, im Studium mindestens 50% Technik, also... Ja, und weil das ja eben die Grundlage ist. Ich meine, dann kann man, das sage ich zu meinem Schüler auch manchmal, wenn man dann im Stück einfach nur sieht, das ist eine Tonleiter, hier D-Dur, dann kann ich die einfach spielen und muss mir die Töne nicht extra anschauen. Oder ich merke, aha, Dreiklang, gebrochener Dreiklang, dann kann man das einfach spielen, ohne dass man die Stelle nochmal extra üben muss. Deswegen Technik ist das A und O.
Und bei den Technikübungen kann ich sowohl auswendig, also Tonleitern, kann ich sowohl am Stück spielen über ein oder mehrere Oktaven, kann aber auch die zerstückeln, also was ich zum Beispiel kenne, ich spiele bis zur Quinte, dann wieder runter zu Prim und zur None hoch und so weiter. Ja. Und es gibt aber auch Schulen, hast du gesagt, für die Instrumente.
Genau, es gibt viel, also es gibt auch für Klarinette so drei Bände, da geht es auch um Klang, da geht es um Anstoß, Ansprache, Staccato, Legato, da gibt es, glaube ich, wirklich genug Material heutzutage.
Mhm. Deine Reise ging dann ja weiter über Freiburg. Da gab es eine schöne Station oder eine Station, die du auch oft erwähnst in deinen Erzählungen, nämlich ein Praktikum, wenn ich es recht weiß, beim SBR Sinfonieorchester. Ja. Das in Freiburg wurde ja dann fusioniert mit dem Stuttgarter.
Genau.
Gab es da besondere Konzerte und besondere Begegnungen? die bis heute vielleicht sogar anhalten?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich war damals 22, also ich war sehr, sehr jung. Ich hatte kaum Erfahrung, eben dadurch, dass ich von der Blasmusik kam, hatte ich auch kaum Erfahrung im klassischen Sinfonieorchester. Das meiste war dann halt ein paar Hochschulorchesterprojekte an der Folkwang. Und dann kam ich da rein in dieses Riesenorchester, wurde sehr, sehr viel neue Musik gemacht. Damit hatte ich vorher auch kaum Berührung, also zeitgenössische Musik, viele Uraufführungen auch, wo man sich gar nicht wirklich vorbereiten konnte. Ich weiß noch, mein erstes Projekt, das war ein Konzert in Luzern mit einer Generalprobe davor, von einem Stück, das gab es auf YouTube. Ich habe mir das angehört, versucht in den Noten das zu finden, aber keine Chance, weil es war einfach nur eine halbe Stunde Klang. Und ja, genau, das war dann mein erstes Projekt. Und eigentlich war, würde ich sagen, das ganze Jahr eigentlich nur Highlights, weil ich war dieses kleine Mädchen vom Dorf.
Ja.
Und auf einmal haben wir dann in Luzern gespielt, in Paris, in der Philharmonie, in Hamburg, in Wien waren wir auch.
Oh, genau. Schön. Ja.
Ja, in Amsterdam tatsächlich mal 6 Tage haben wir in so einem alten Fabrikgebäude gespielt, auch zeitgenössische Musik. Da saßen wir so in Gerüsten rundrum im Raum verteilt, in mehreren Metern Höhe.
Ja, und war das dann zeitgenössische Musik, die auf dem Zufallsprinzip basiert? Also wir hatten das im Lehrgang, ich habe es gerade parallel nochmal recherchiert, Aleatorik nennt man das. Oder waren das dann also neben den Uraufführungen auch Bekannte wie Ligeti, Stockhausen oder John Cage?
Also beides so ein bisschen. Wir haben, es gibt ja dieses Donaueschinger Musiktage, dieses das Festival für neue Musik, würde ich mal sagen. Genau, dafür werden dann immer Uraufführungen komponiert. Also wir haben da 2 Konzerte gespielt mit komplett Uraufführungen, also alles neu. Da war ein Stück dabei, das war sehr interessant. So sollten sich 2 Orchester gegenüber sitzen, der Dirigent in der Mitte stehen. Ich glaube, wir hatten am Ende dann 2 Dirigenten für jedes Orchester mit Monitor. Es war ein bisschen kompliziert und die Orchester waren dann im Viertelton-Abstand gestimmt, also 1/4 tiefer als das andere. Ja, das war interessant, kann man sagen.
Geht es überhaupt mit einem herkömmlichen Stimmgerät? Also auf den Apps wird es, glaube ich, in Sense angezeigt.
Ja.
Aber
ja, wir hatten dann einen Synthesizer in beiden Orchestern und ich glaube, so wurde das dann, also davon, von dem Synthesizer abgenommen, also von dem Keyboard und dann.
Ah, okay.
Ja, wahrscheinlich haben wir das aber nicht durchgehalten, die ganzen 1:15. Das glaube ich nicht.
Ja, vor allem, wenn auf den Pauken Naturfälle waren und dann Fabrikhalle in Feuchtigkeit. Ja. Ja, wie war denn dein Weg nach Bayern? Wobei, Bayern darf ich ja gar nicht fragen, ich muss ja nach Franken zu den Hofer Symphonikern.
Ja, ich habe dann also nach dieser Zeit in Freiburg bin ich nochmal zurück. Mein Professor damals, der Manfred Lindner, ist in der Zwischenzeit nach Würzburg gegangen. Also das war dann schon mal meine erste Frankenstation. Da habe ich dann meinen Bachelor fertig gemacht. Dann bin ich nach Freiburg, weil zu dieser Zeit hatten dann, also der Soloklarinettist vom SWR Freiburg damals, während meines Praktikums, der hatte in der Zwischenzeit die Professur dort bekommen. Und der Bassklarinettist aus dem SWR auch Honorarprofessorenstelle. Und ja, das hat mir damals schon so gut gefallen, mit denen zu arbeiten. Und dann habe ich dort auf einer Prüfung gemacht für Master.
Mhm.
Und genau, hab dann dort angefangen und nochmal irgendwie Probespiele gemacht für feste Stellen. Also hatte ich schon vorher ein paar, das macht man ja dann immer so nebenher, je nachdem, was gerade so frei ist. Und genau, also nach dem ersten Semester habe ich dann tatsächlich eben in Hof die Stelle gewonnen und ja, dann auch relativ gleich angefangen und so. Seitdem bin ich dort.
Ja, cool. Die Bassklarinette hast du ja gerade angesprochen. Die hatte ich ja nicht von Beginn an begleitet. Gerade, ich nehme mal an, Technikübungen, die machen wir erstmal auf der B oder vielleicht auch A-Klarinette. So ist etwas zugänglicher. Wodurch wurde dein Interesse für die tiefen Töne geweckt? Weil Bassklarinette, ja gut, in manchen symphonischen Blasorchestern taucht sie auf, aber das wäre dann eigentlich der Exot von den Klarinetten, würde ich sagen, die Bassklarinette. Wann kamt ihr beide zusammen und wodurch wurde eure Liebe zueinander entfacht?
Es gab tatsächlich im Musikverein kurz vorm Studium schon mal so einen Moment, wo die dann zum ersten Mal aufgetaucht ist bei unseren Jahreskonzerten auch, bei so ein paar Stücken. Da fand ich es schon irgendwie faszinierend, aber das habe ich dann im Studium irgendwie wieder beiseite gelegt. Wir hatten da relativ von Anfang an schon auch Bassklarinettenunterricht beim Bassklarinettisten von den Essener Philharmonikern. Genau, aber ich habe irgendwie damals gedacht, nee, ich spiele lieber S-Klarinette, also die kleine, hohe, das passt mir irgendwie besser, da fühle ich mich wohler mit. Und dann kam eben dieses Probespiel beim SWR für dieses Praktikum und die damalige Flötenprofessorin in Essen hatte dort gespielt noch im SWR im Orchester und man konnte für das Praktikum auswählen, ob man S-Klarinette oder Bass-Klarinette vorspielen möchte.
Okay.
Und ich wollte eigentlich S-Klarinette vorspielen. Sie meinte dann aber, nein, die brauchen viel mehr Bass-Klarinette. Ich soll unbedingt Bass-Klarinette vorspielen. Und dann habe ich mich einen Monat lang sehr intensiv mit diesem Instrument beschäftigt und eben dann das Probespiel gewonnen. Und ich würde sagen, das war der Anfang.
Quasi von 0 auf gefühlt 1000.
Ja, und, so ungefähr.
Ja, und die tiefen Töne sind ja das Fundament in jedem Orchester, quasi die Basis, auf der alles aufbaut. Jetzt im Sinfonischen Blasorchester die Tuben, manchmal auch Bassposaune oder eben auch im Holzregister Fagott, Bassklarinette, geht ja auch noch tiefer, aber bleiben wir mal da. Im Sinfonieorchester gibt es dann die Kontrabässe und ja, auch die Pauken haben tiefe Töne, aber wo entsteht eigentlich der Groove im Sinfonieorchester? Das ist ja so die Leitfrage ein bisschen unserer Folge. Hängt vielleicht auch von der Stilistik ab, aber gib mal uns da einen Einblick, welche Rolle spielt denn die Bassklarinette im Gesamtgefüge und wo entsteht die treibende Kraft in so einem Apparat, in einem Orchesterapparat?
Also die treibende Kraft würde ich sagen, also in der früheren Musik definitiv Celli, Kontrabässe, Pauken, Cembalo, früher im Barock, das war ja ohne Frage das, worauf alles aufgebaut wird, Basso Continuo und so weiter. Später würde ich dann fast sagen, dass das irgendwie fast jeder mal so die Rolle einnehmen darf.
Okay, aber dann bewegen wir uns schon in Richtung Romantik oder so.
Ja,
Klassik,
ja, später.
Auch wahrscheinlich Streicher geführt.
Ja, genau. Also ich würde sagen, so Rhythmus und alles geht schon sehr, sehr viel von unten aus. Trompeten, Pauken, ja, genau, Kontrabässe. Die Bassklarinette, was es für mich auch so ein bisschen besonders macht, ist, dass die Rolle so vielfältig ist, würde ich sagen. Also je nach Komponist, je nach Stilistik, je nach Repertoire. Man ist manchmal mit den Klarinetten zusammen, bewegt sich da fast im selben Register, spielt lyrische Passagen mit den hohen Holzbläsern, man spielt mit den Bratschen, man spielt mit den Celli, mit den Kontrabässen, perkussive Sachen mit den Schlagzeugern.
Ja, sind dir da auch schon die Alberti-Bässe begegnet? Es gibt ja so Quintsprünge, bam, 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 bam. Taucht das auch auf in der Bassklarinette?
Auf jeden Fall, ja.
Okay, ja, cool.
Genau, und das macht für mich eigentlich auch so ein bisschen interessant, weil es echt sein kann, dass man innerhalb von einer Zeile mit drei verschiedenen Gruppen zusammenspielt und man muss eigentlich immer überall hinhören.
Okay. Das ist dann bestimmt manchmal auch spannend in den Proben, oder habt ihr da vorher oft Aufnahmen, dass du dann schon weißt, okay, auf welche Kooperation muss ich mich mental einstellen oder wo muss ich meine Ohren hinrichten?
Also man erkennt es tatsächlich irgendwann dann auch schon ein bisschen am Notenbild, was da eventuell auf einen zukommt.
Okay.
Ja, klar, aber so für die Sinfoniekonzerte schwere Sachen höre ich mir natürlich auch an vorher. Dann kriegt man schon mal ein bisschen eine Ahnung. Es ist manchmal ganz interessant, wenn wir zum Beispiel Registerproben haben, also Streicher und Bläser getrennt, dann ist man manchmal an der Bassklarinette auf einmal ganz allein, weil man halt in dem Moment gerade mit den Bratschen oder den Celli zusammen wäre. Genau, je nach Programm würde ich mal sagen, hin und wieder oder teilweise auch, ob sich der Dirigent das wünscht oder nicht, genau, haben wir dann manchmal die erste Probe einfach getrennt, dass man sich ein bisschen sortieren kann.
Ja, sortieren schadet nie und sortieren ist ein gutes Stichwort, auch wenn es um das Thema Expedition geht, da brauchen wir ein bisschen Ausrüstung. Denn das ist das Interessante bei dir, Anna. Du magst die tiefen Töne der Bassklarinette, aber dich zieht es auch hoch hinaus in die Berge. Du hast ein Stück weit das Himalaya lieben gelernt, also Indien, Pakistan. Inwieweit ja, faszinieren dich die Berge? Ist es der sportliche Anreiz oder ist es einfach die Natur und ja, das im Moment sein, wenn man bei minus, ja, ich weiß nicht, minus 10 Grad auf 5.500 Metern steht oder noch kälter?
Ich glaube letztendlich, also es ist auf jeden Fall irgendwie auch der körperliche, die körperliche Anstrengung, die mich reizt, weil ich irgendwie feststelle, dass das Hirn sehr schwer zur Ruhe kommt, wenn man irgendwie, ich meine, man ist, Musik ist kein Job, da ist man bei der Arbeit und dann kommt man nach Hause und denkt an was anderes. Das begleitet einen eigentlich rund um die Uhr, teilweise im Schlaf und in den Träumen. Ja, und ich habe irgendwann rausgefunden, dass die einzige Möglichkeit für mich, dass wirklich der Kopf mal Ruhe gibt, ist einfach so lange wie möglich bergauf zu laufen. Und genau, also es ist eine Kombination aus dem, aber auch einfach oben stehen, über die Welt schauen. Das fasziniert mich einfach, da fühle ich mich frei.
Ich denke, die Natur, gerade auch einfach ein Waldspaziergang, kann da viel bewirken, wieder Kraft zu sammeln und dem Kopf Ruhe zu gönnen. Ja, bei mir ist zum Beispiel auch so, wenn da eine Musical-Produktion läuft und dann spielt man ein paar Tage nicht, das ist dann ganz gut und trotzdem muss man es schaffen, dann wieder den Fokus aufrecht zu bekommen oder ja, aufzubauen, sagen wir mal. Hast du da Rituale vor euren Konzerten, wie du dich einfach kurz erdest und sammelst, um ja einfach die bestmögliche Leistung abrufen zu können dann am Konzertabend?
Also wenn jetzt, wir haben ja einen total unterschiedlichen Alltag, sage ich mal. Also wir haben keinen richtigen Alltag, weil es ist immer anders. Wir haben Musical-Produktion, wir haben Opernproduktion im Graben, wir haben Abstecherkonzerte mit irgendwelchen Chören, wir haben ja Sinfoniekonzerte woanders. Es ist ja teilweise sehr, sehr bunt gemischt innerhalb von einer Woche. Manchmal kommt man auch mental nicht mehr so ganz mit, wenn irgendwie 5 Projekte parallel laufen mit Proben, Konzerten und so weiter. Also vor den, sag ich mal, größeren, schwereren Symphoniekonzerten, die bei uns zu Hause stattfinden, da mache ich es eigentlich, mache ich so, dass ich meistens schon sehr, sehr früh vor Ort bin im Saal, dass ich fast alleine auf der Bühne sein kann. Also so 1,5 Stunden vor Konzertbeginn sind meistens fast kaum Leute da. Dass ich mich einfach nochmal akustisch an den Saal gewöhnen kann, dass ich ein paar Blätter ausprobieren kann und dann schaue ich mir alle schwereren Stellen nochmal an aus dem Programm. Ganz in Ruhe, genau, das ist so eben die Zeit für mich. Meistens gehe ich vorher auch noch laufen, nach der Generalprobe, genau. Und ja, also wenn wir dann Abstecher haben, dann fahren wir immer mit dem Bus irgendwo hin, da ist meistens die Zeit dann eher knapp, weil, ja, weil wenn man dann zu früh da ist, dann sind die Leute auch unzufrieden, weil was soll man da machen, dann sitzt man nur rum und wird müde und genau, ja, da ist es manchmal ein bisschen schwieriger, aber wenn da was Schweres kommt, dann schaue ich, dass ich irgendwie im Bus nochmal durchschaue. Oder?
Wie hast du es während dem Studium oder auch bei Aufnahmeprüfungen geschafft, da den Raum für dich zu finden? Ich habe zum Beispiel auch schon gelesen, dass manche bei einem Probespiel mit dem Fahrrad hinfahren und dann aber sich nur kurz aufwärmen und auch ganz entspannt aufwärmen, so Töne aushalten, um da auch gar nicht so in Vergleichsmomente reinzukommen. Ich habe auch schon von manchen Hochschulen gehört, dass sich alle in einem Raum einspielen. Das muss ja total verrückt sein, auch für den Kopf. Hast du da Strategien oder vielleicht Tipps für angehende Musikerinnen und Musiker, wie sie da einfach, weil ich finde es für mich unglaublich wichtig, bei mir zu sein und mich nicht beeindrucken zu lassen von anderen. Was tut dir da gut und was kannst du anderen vielleicht an die Hand geben?
Probespiele bei mir, ja, das aktuellere Thema, sage ich mal, auf einer Prüfung sind schon wirklich sehr lange her. Ich finde es nach wie vor schwierig, gebe ich zu. Es Ich finde, das ist auch ein bisschen tagesformabhängig, was man braucht vielleicht. Das kommt auch einfach drauf an, was für Leute da sind. Ich versuche auf jeden Fall immer früh genug da zu sein, dass ich mich logistisch orientieren kann vor Ort, dass man nochmal die Zeit hat, vielleicht auch in den Saal, in dem das Vorspiel dann stattfindet, reinzuschauen, vielleicht mit dem Pianisten nochmal kurz was anzuspielen, weil die kennt man ja vorher nicht. Und dann, ja, nicht zu viel zu spielen, das wäre für mich eine Sache, dass man sich irgendwie nicht schon kaputt bläst, bevor es überhaupt losgeht. Ich denke, ich muss mich mehr dran erinnern, was so meine normalen Rituale sind, weil ich finde es manchmal schwer, die dann nicht zu vergessen, weil man ist einfach an dem Ort, man denkt, oh Mist, das muss ich nochmal anschauen, das muss ich nochmal anschauen. Und also, dass man sich trotzdem die Zeit nimmt, sich aufzuwärmen. Im Winter hat man eiskalte Hände. Genau. Und bei uns ist es dann so, dass das Material, also die Blätter sind teilweise komplett anders. Wenn man jetzt irgendwie einmal quer durch Deutschland fährt, kann es dir passieren, dass sich alles ganz anders anfühlt. Und je nachdem, also man trifft ja dann, wenn man einige Probespiele gemacht hat, auch immer wieder bekannte Leute. Also bei uns war es eigentlich oft dann auch ganz nett. Man hat dann einfach sich irgendwann angefangen zu unterhalten, so auch nach den Runden, wenn dann die Orchester noch diskutiert haben, irgendwann bringt's auch nichts mehr, noch zu üben. Und genau, also sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt aber auch Leute, habe ich immer wieder gesehen, die dann da sitzen mit ihren Kopfhörern. Also ich glaube, das muss einfach jeder für sich vielleicht auch ausprobieren, was ihm hilft oder was er braucht in dem Moment.
Ja, jetzt steht ja die Weihnachtszeit an. Um die Zeit war ich auch das erste Mal bei den Hofer Symphonikern. Um Drei Nüsse für Aschenbrödel quasi mit Live-Musik zu sehen, steht da wieder was Ähnliches auf eurem Programm, auf eurem Auftrittsplan für dieses Jahr?
Ja, also Drei Nüsse für Aschenbrödel ist wieder dabei. Ich glaube, das wird jetzt relativ fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Genau, dieses Jahr haben wir eine Aufführung in Hof und zwei in Nürnberg.
In der Meistersingerhalle. Genau, ja. Schön, ja.
Genau, und ja, Weihnachtszeit ist dann auch immer so ein bisschen Operettenzeit. Da haben wir letzte Woche angefangen mit einer neuen Produktion. Die kommt dann um Weihnachten rum und auch an Silvester. Und genau, nach Silvester dann die Neujahrskonzerte. Da haben wir meistens so 5-6 Konzerte in und um Franken, sag ich mal. Genau, also es ist meistens dann doch eher viel zu tun. Aber definitiv abwechslungsreich.
Ja, und so bleibt es ja auch spannend. Und ich beschließe meine Folgen ja auch gerne mit so einer Schnellfragerunde zum Thema Abwechslungsreichtum. Da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Es sind einfach so Suggestivfragen. Jetzt bei einer Sinfonie oder bei einer Komposition, bei einem Werk, lieber eine gewaltige Bruckner-Symphonie oder ein bisschen klangmalerischer von Prokofjew, wobei Prokofjew kann auch wuchtig, so ist es nicht. Was gefällt dir denn besser?
Ich denke am Ende Prokofjew.
Da hat auch Romeo und Julia gemacht, oder?
Genau.
Da gibt es eine richtig geniale Bass-Posaunenstelle.
Ja.
Also Tiefe macht schon Spaß. Zum Thema Rhythmik, wir haben es ja vorhin angesprochen, die Bassklarinette kann sowohl solistisch große Melodiephrasen und Arien spielen, als auch rhythmisch den Takt vorgeben. Lieber binäre oder ternäre Rhythmen?
Binär.
B-Klarinette oder lieber die Bassklarinette?
Bassklarinette.
Orchestergraben oder Konzerthaus?
Konzerthaus.
Ja. Wieso einfach Akustik, mehr Bewegungsfreiheit?
Ich glaube durchaus auch Akustik, weil im Graben sitzt man teilweise so weit auseinander, man sieht sich nicht, man hat wenig Kontakt, die Bühne sieht man gar nicht, meistens hört man sie auch nicht besonders gut. Auf der Bühne hat man den Überblick irgendwie, man hört sich meistens besser, man sieht sich und man ist irgendwie einfach präsenter.
Und Präsenz auf dem Instrument lieber mit selbstgemachten Blättern. Ich weiß nicht, ob du das schon ausprobiert hast oder von der Stange.
Von der Stange.
Okay. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es ja noch und dann in einigen Monaten gibt es die Anna Dietz Plättchenkollektion. Genau. Ja, da wären wir dann damit schon am Ende angelangt. Es hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat und wir jetzt die letzten Minuten und ja, eigentlich fast eine Stunde so schön zusammen plaudern konnten. Vielen Dank, Anna. Freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Wir sehen uns bestimmt auch bald wieder in musikalischer Hinsicht oder bei euch zu Besuch und wünsche dir immer einen guten Ansatz für einen beständigen Groove und viele Grüße an die Hofer Symphoniker.
Vielen Dank.
Dann bleibt mir nur euch noch einen schönen Tag zu wünschen, eine schöne Adventszeit. Besucht auch gerne mal die Hofer Symphoniker, gerade Drei Nüsse für Aschenbrödel. War ein tolles Erlebnis, kann ich nur weiterempfehlen. Genießt die nächsten Wochen, auch du Anna, komm gut nach Hause. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Fill In, dein Schlagzeug-Podcast. Aktuelle Kurse und Angebote findest du unter erfolgsrhythmus.de.